Nun aber möchte ich Sie in das neu erschienene Buch Zeiten der Besinnung einführen, indem wir kurz hineingehen in das Vorwort von Walter Kohl, der auf sehr interessante Weise gleichermaßen Viktor Frankl wie auch Elisabeth Lukas vorstellt. So seltsam es klingen mag, ein Ergebnis dieser heutigen Zeitenwende kann auch sein, dass wir als bisher verwöhnte Friedenskinder einen Viktor Frankl, sein Werk, seine Beweggründe besser verstehen lernen können. Geboren 1905 im kaiserlichen Wien, erlebte Frankl als Jugendlicher den Ersten Weltkrieg, 1919 den Zusammenbruch der Monarchie, eine tiefgreifende Zeitenwende. Als junger Mann erlebte er die 1920er und 1930er Jahre, Zeiten voller politischer Auseinandersetzungen, großer wirtschaftlicher Krisen und der Geburt großer und kleiner Diktaturen in Europa, von Hitler über Stalin bis hin zu Mussolini und dem Ungarn Horthy. Diktaturen, die dann den Kontinent und schließlich die Welt in die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges stürzten. Aus unserer heutigen Warte können wir feststellen, seit seiner Jugend kannte Frankl nur eine unsichere, unberechenbare und gefährliche Welt. Aus einer jüdischen Familie stammend wurde der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich von 1938 und der Rassenwahn der Nazis zum Damoklesschwert für seine Familie. Frankl verlor fast seine gesamte Familie, seine Eltern, seinen Bruder und seine erste Ehefrau Tilly im Holocaust. Er überlebte als Insasse mehrerer Lager, darunter Auschwitz, wie durch ein Wunder. Mehr tot als lebendig befreiten ihn amerikanische Truppen Ende April 1945. Wahrhaftig eine Stunde Null. Er hatte nichts mehr, nur Tod und Verderben um ihn herum. Doch Frankl hatte die Kraft und auch die Liebe, ein neues Leben nach dem Horror und den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges anzufangen. In Wien, am Ort seiner Jugend, in einer Stadt, in der er jeden Tag an die Schrecken des Krieges, den Verrat seiner Familie an die Nazis und an die Qualen in den Konzentrationslagern erinnert wurde. Und auch dank seiner Logotherapie schaffte er das schier Unmögliche. Er heiratete 1947 seine zweite Frau Elli, mit der er bis zu seinem Tod 1997 glücklich verheiratet war. Er gründete eine neue Familie. Er wurde Professor an der Universität Wien und, meiner Meinung nach, seine größte Leistung, er blieb ein Freund der Menschen. Frankl sagte in bewundernswerter Weise Ja zum Leben. Als Arzt und Logotherapeut aus Überzeugung verzweifelte er nicht an seinem Schicksal oder den Umständen, sondern zeigte Wege auf, wie Menschen durch Sinn, Heilung, Kraft und neue Zukunft finden können. Er lebte, was er lehrte und schrieb. Und das bis zu seinem Tod. In den 1960er Jahren sitzt in einer seiner Vorlesungen eine junge Studentin, Elisabeth Lukas, die zuvor noch nie von dem kleinen, weißhaarigen Professor gehört hatte. Doch schon nach 10 Minuten schlagen seine Worte, seine so ganz andere Art, die junge Frau in ihren Bann. In der Vorlesung spricht Frankl über die Fähigkeit des Menschen, sich selbst transzendieren zu können, in der Hingabe zu einer Aufgabe beziehungsweise in der Begegnung mit anderen Menschen. Später wird Elisabeth Lukas schreiben, die Selbsttranszendenz, die Fähigkeit des Menschen, in der Erfüllung eines Sinns über sich selbst herauszuwachsen, gibt es. Mehr noch, sie ist das menschliche Spezifikum, das uns erst wirklich Mensch sein lässt. Eine Psychologie, die dies übersieht, kennt den Menschen nicht. Die Begegnung mit Frankl und seinem Werk wird zu einem lebensverändernden Moment für Elisabeth Lukas, zu ihrer persönlichen Zeitenwende. Im positiven Sinne des Wortes infiziert von der Logotherapie wird sie ihr Leben dem Thema widmen. Schon als Doktorandin entwickelte sie den Logotest, ein psychologisches Testverfahren, das übersetzt in 14 Sprachen in vielen Forschungsarbeiten Verwendung fand. Mit ihrem Mann und ihrem Sohn zog sie anschließend nach Deutschland und begann 1973 als klinische Psychologin und Psychotherapeutin zu arbeiten. 1986 gründete sie in Fürstenfeldbruck bei München zusammen mit ihrem Mann das Süddeutsche Institut für Logotherapie und Existenzanalyse. Für die Ausbildung entwickelte sie einen viersemestrigen Lehrplan, durch den die Studierenden systematisch in das Gedankengut der Logotherapie eingeführt wurden. In vielen Instituten weltweit ist ihre Grundlagenarbeit noch heute die Basis der Ausbildung. Soweit aus dem Vorwort von Walter Kohl zu dem Buch Viktor Frankl Zeiten der Besinnung, Gleichnisse, herausgegeben von Elisabeth Lukas im Benevento Verlag 2023.
Nicht nur die Bibel ist voller Gleichnisse, auch das Werk von Professor Viktor E. Frankl ist reich an Gleichnissen, weil man mit Hilfe der Gleichnisse etwas sehr gut und auch unmittelbar ausdrücken kann, was man andernfalls vielleicht, wenn man es verstandesmäßig erklären muss, sehr umständlich und irgendwie hochgestochen ausdrücken muss. Und ein Gleichnis spricht den Menschen direkt an, es spricht sozusagen direkt zum Zentrum der Person, zum Herzen, wenn man so sagen will, braucht nicht lange Umwege über den Kopf. Und vor allem schafft ein Gleichnis ein Bild, dass sich jemand vorstellen kann, eine Art inneres Bild einer Szene oder auch wenn es eine Geschichte ist oder eine Anekdote ist, ist sie immer bildhaft irgendwie verbunden und erinnert jemanden an etwas, was für den vielleicht interessant oder wichtig sein kann oder auch hilfreich sein kann. Und der Vorteil ist auch, dieses Bild ist mit vielen mit vielen Überlegungen gleichzeitig assoziiert, ist verbunden. Das heißt, wie dieses Bild wieder auftaucht oder die Erinnerung an das Gleichnis auftaucht, tauchen auch alle Kenntnisse, die man rund um dieses Bild gesammelt hat oder um diesen Inhalt, den das Bild transportieren soll, tauchen gleichzeitig auch mit auf. Und Professor Frankl ist ein bekannter Sohn Österreichs gewesen, ein Psychiater, Neurologe, Philosoph, hat ein eigenes Werk, die Logotherapie, geschaffen, eine sinnzentrierte Psychotherapie und hat an über 70 Gleichnisse in seinen Werken verborgen. Sein Schrifttum ist teilweise etwas schwierig zu lesen, weil es eigentlich für eine Fachwelt geschrieben ist. Teilweise einige Bücher sind populär, aber die anderen sind mehr für eine Ärzteschaft geschrieben. Aber dennoch sind eben diese Gleichnisse eingestreut. Und ich habe mir die Mühe gemacht, diese über 70 Gleichnisse aus dem Gesamtwerk herauszuziehen und zu sammeln und auch inhaltlich zusammenzustellen und habe sie auch kommentiert, damit der Leser wirklich versteht, die tiefste Bedeutung des Gleichnisses auch gut versteht, weil ja nicht jeder Fachmann ist in Psychologie und Philosophie. Und dieses Buch Zeiten der Besinnung hat, darin sind eben diese Gleichnisse mit meinen Kommentaren gesammelt. Ich würde gerne für den Anfang eine kleine Geschichte daraus vorlesen. Das ist jetzt keine Geschichte von Frankl, sondern eine Geschichte, die ich irgendwo aufgeschnappt habe und die aber so deutlich zeigt, wie heilsam so ein inneres Bild oder ein Gleichnis sein kann, wenn sie im richtigen Moment die richtige Person trifft. Also das ist natürlich immer abhängig davon, in welcher Lage man gerade ist oder was einen gerade sehr beschäftigt. Manche Gleichnisse berühren einen gar nicht und andere sprechen einen sehr an. Die Geschichte lautet so. Frau Meier saß im Wartezimmer ihres Arztes, als ein kleiner Junge mit seiner Mutter hereinkam. Der Junge erregte Frau Meiers Aufmerksamkeit, weil er über einem Auge eine schwarze Augenklappe trug. Sie staunte darüber, wie unbekümmert er den Verlust seines Auges hinzunehmen schien und sah zu, wie er seiner Mutter zu einem Stuhl in ihrer Nähe folgte. An diesem Tag war die Arztpraxis sehr voll und so hatte Frau Meier Gelegenheit, sich mit der Mutter des Jungen zu unterhalten, während dieser mit seinen Soldaten spielte. Erst saß er still da und spielte mit den Figuren auf seiner Stuhllehne, dann glitt er auf den Boden und spielte dort weiter. Nach einer Weile fragte Frau Meier den kleinen Jungen, was mit seinem Auge passiert war. Er dachte nach und sagte dann, seine Augenbinde lüftend, nichts, mein Auge ist in Ordnung, ich bin ein Pirat. Dann wandte er sich wieder seinem Spiel zu. Frau Meier war in der Arztpraxis, weil sie durch einen Autounfall vom Knie abwärts ein Bein verloren hatte. An diesem Tag sollte darüber entschieden werden, ob die Wunde ausreichend verheilt war, um eine Prothese anpassen zu können. Der Verlust eines Teils des Beines hatte Frau Meier am Boden zerstört. So sehr sie sich auch bemühte, tapfer zu sein, sie fühlte sich als Invalidin. Verstandesmäßig wusste sie, dass dies ihr Leben nicht beeinträchtigen sollte, aber gefühlsmäßig war es ihr unmöglich, diese Hürde zu nehmen. Freunde hatten ihr vorgeschlagen, es mit einer Visualisierung zu versuchen. Das hatte sie auch getan, aber es gelang ihr einfach nicht, ein Bild heraufzubeschwören, das sie auf Dauer emotional akzeptieren konnte. Vor ihrem geistigen Auge sah sie sich als Krüppel. Ein anderes, lebendiges Bild und eine neue innere Identifikation wollten ihr einfach nicht gelingen. Das Wort Pirat jedoch veränderte ihr Leben. Sofort fühlte sie sich an Bord eines Piratenschiffes versetzt, wo sie sich breitbeinig als Long John Silver dastehen sah, das eine Bein mit einem Holzstumpf versehen. Sie hatte die Hände in die Hüften gestemmt und lächelte erhobenen Hauptes und mit gestrafften Schultern in einen Sturm hinein. Die heftigen Sturmböen ließen ihren Mantel flattern und ihr Haar nach hinten wehen. Kalte Gischt schäumte über die Reling, während riesige Brecher gegen das Schiff schlugen. Es schaukelte und ächzte unter den Sturmgewalten, doch sie stand da, stolz und unerschrocken. Das Bild von der Invalidin wurde plötzlich durch dieses neue Bild ersetzt und ihr Mut und ihre Tapferkeit kehrten zurück. Lächelnd und dankbar blickte sie auf den kleinen Jungen, der immer noch mit seinen Soldaten beschäftigt war. Ein paar Minuten später wurde sie von der Arzthelferin hineingerufen. Als sie aufstand und sich mit Hilfe ihrer Krücken ausbalancierte, bemerkte der kleine Junge ihre Amputation. »Hey«, rief er, »was ist mit Ihrem Bein los?« Die Mutter des Jungen erstarrte vor Peinlichkeit. Frau Meier blickte einen Moment lang auf ihr verkürztes Bein hinunter, dann antwortete sie lächelnd, »Nichts Ungewöhnliches, ich bin auch ein Pirat.« Ja, das Gleichnis zeigt, wie heilsam so eine kleine Geschichte sein kann. Natürlich ist die Figur eines Piraten nicht etwas, das man geradezu bewundern würde. Aber in diesem Kontext ist die Assoziation nicht, dass jemand ein anderes Schiff überfällt und ausraubt und so, sondern die Assoziation ist, dazustehen, im Sturm des Lebens dazustehen und standzuhalten, all diesen Stürmen der Gewalten, die da auf einen hereinbrechen können, standzuhalten und mutig und tapfer zu sein, also gleichsam die Trotzmacht des Geistes, würde Frankl sagen, darzustellen. Und dieses Bild hat eben dieser Frau in diesem Moment sehr geholfen. Und damit will ich noch einmal ausdrücken, Gleichnisse können unter Umständen auch sehr, sehr lehrreich und auch sehr hilfreich sein. Vielleicht darf ich jetzt ein paar Gleichnisse von Frankl bringen. Er hat ein sehr würdiges Menschenbild entwickelt und sich vor allem auch mit der Frage beschäftigt, was den Menschen eigentlich zum Menschen macht, was das spezifisch Humane ist, das den Menschen eben ein bisschen über das rein Animalische hinaushebt, das heißt über diese Triebebene und Instinktebene und reine Bedürfnisebene hinaushebt. Und da hat er das Gleichnis von einem Flugzeug gebracht und gesagt, ein Flugzeug kann ja genauso wie ein Auto über eine Straße oder über eine Ebene rollen und man könnte sagen, es ist eigentlich nur ein anders gebautes Auto, aber in dem Augenblick, wo es abhebt, da erweist es sich als Flugzeug. Also erst in dem Augenblick, wo es eben in die Lüfte sich schwingen kann, was ein Auto noch nicht kann, da zeigt es, dass es mehr ist als ein Auto, dass es mehr kann, dass es sich erheben kann über die Ebene des Autos hinweg. Und so sagt Frankl, auch ein Mensch zeigt das eigentliche Menschliche erst, indem er sich erhebt über diese Triebebene, über die rein tierische Ebene, wo es immer nur darum geht, seine Bedürfnisse auszuleben und eben natürlich, ein Mensch hat genau wie die Tiere auch einen Aggressionstrieb, einen Sexualtrieb, all diese Sachen, hat seine Bedürfnisse, kämpft ums Territorium und so, genau wie ein Tier, aber als Mensch zeigt er sich erst, wenn sich da ein Stück drüber erhebt und auch sagen wir, Sinn und Werte ins Auge fasst, sich ethisch mit ethischen Fragen beschäftigt, in eine Liebe hineingeht, die nicht nur ihn selbst meint, sei es Nächstenliebe, Fernenliebe, Gottesliebe, was immer. Also da zeigt ein Mensch, dass er mehr ist als ein Tier, dass er eben ein Mensch ist. Und das ist mit dem Gleichnis des Flugzeugs, das abhebt, sehr schön ausgedrückt, finde ich. Ein ähnliches Gleichnis, das sie auch um das Personsein, das geistige Personsein, würde Frankl sagen, des Menschen dreht, ist das Gleichnis von einer Sicherung, die in einer Wand ist, in der Wohnung. Wenn man die Sicherung herausdreht, erlöscht das Licht. Ne? Und niemand würde aber deswegen sagen, naja, die Sicherung ist der Sitz des Lichtes oder die Sicherung erzeugt das Licht, sondern die Sicherung ist notwendig, damit das Licht sich zeigen kann, aber das Licht selber ist sehr, sehr viel mehr als die Sicherung, die ein paar Drähte sind, nicht? Und genauso ist eben auch nicht das Gehirn Sitz des menschlichen Geistes sozusagen, sondern das Gehirn ist genauso wie die Sicherung für das Licht, ist das Gehirn notwendig, damit sich menschliche Geist oder menschliche Geistigkeit oder Menschlichkeit überhaupt zeigen kann. Aber es ist nicht der Sitz der Seele, würde man auch sagen, des Geistes, sondern es ist einfach nur ein kleines Stück auf der Notwendigkeit, eine Art Werkzeug des Geistes, genauso wie die Sicherung ein Stück ist, oder die Leitungen in der Wand ein Stück sind, dem Licht es zu ermöglichen, sich zu zeigen. Und so ist eben auch das Gehirn die Möglichkeit, dass der menschliche Geist sich zu zeigen kann. Ja, vielleicht noch ein drittes kleines Gleichnis auch noch zu diesem Personenbegriff, von den Frankl sehr betont hat, auch dass der Mensch eben mehr ist als nur das tierische Erbe in ihm. Mit Blick auf die Psychoanalyse, die er immer für sich in Anspruch genommen hat, sie könnte den Menschen durchschauen auf seine niedrigeren Gefühle und Triebe hin. Hat Frank gesagt, naja, ein Röntgenarzt, wenn ein Röntgenapparat schaut, dann durchschaut er den Menschen auch. Aber was sieht er im Röntgenbild? Er sieht einen Knochen. Ne? Aber und natürlich gehören die Knochen zum Menschen, aber der Mensch besteht nicht nur aus Knochen. Nicht? Und dieses Durchschauen des Menschen, wenn man durchschaut, nur auf Instinkte und auf Bedürfnisse, auf die irgendwie verdrängt sind und sich irgendwie Wege bahnen über neurotische Strukturen und so weiter. Dieses Durchschauen, das ist auch so, wie wenn ich sagen würde, der Mensch besteht nur aus Knochen. Und man sieht eben nicht den ganzen Menschen im Röntgen, und so sieht man auch durch die psychologische oder psychoanalytische Brille nicht den ganzen Menschen. Dann gibt es Gleichnisse, die den Freiheitsbegriff sehr schön verdeutlichen. Zu dem spezifisch Menschlichen gehört ja ein Stück Freiheit, was verbunden ist mit Verantwortung. Eine gewisse Freiheit, die eben, soll ich sagen, Tiere in dem Sinne nicht haben, dass sie wirklich eine echte Entscheidung, eine Willensentscheidung treffen können. Aber deswegen sind sie auch von einer gewissen Verantwortung oder Schuldmöglichkeiten und so weiter entbunden. Und da brachte Frankl das Gleichnis von dem Boden, auf dem wir fest gebunden sind. Durch die Schwerkraft der Erde sind wir ja sozusagen fest am Boden festgezurrt. Wir können es nicht vom Boden erheben, außer jetzt zum Beispiel mit einem Flugzeug oder so, aber auch das muss wieder landen. Also alles, was sich erhebt, muss wieder zurück zum Boden, nicht auf der Erde. Und dennoch ist, wie Frankl sagte, der Boden das Sprungbrett unserer menschlichen Freiheit. Das heißt, wir können den Boden zwar nicht überwinden total, aber wir können eben einen Fuß heben, nicht? Und woanders hinsetzen, wieder zum Boden zurück, aber und wieder einen Fuß heben und wieder in eine andere Richtung. Das heißt, wir können eine Richtung einschlagen und uns doch auf diesem Boden bewegen, in die eine oder in die andere Richtung bewegen. Und so sagt er, ist es mit der menschlichen Freiheit auch. Es ist nie eine Freiheit von unseren Bedingungen. Wir sind immer angeknüpft an unsere Bedingungen, an unsere Vorgeschichte, an unser Erbe, an das Milieu, in dem wir aufgewachsen sind und so weiter. Irgendwie gebunden an diesen Boden, schicksalhaften Boden unseres Lebens. Und dennoch in Freiheit können wir ein bisschen uns abheben. Und wir müssen zwar wieder ins Schicksalhafte hinein, aber wir können die Richtung bestimmen, die wir gehen, und in der Richtung eben auch wählen, die welche Richtung. Also zum Beispiel, wenn jemand jetzt irgendwo geboren wird in einem Land großer Armut, dann hat er vielleicht nicht die Möglichkeit zu einer Schulbildung oder irgendetwas dergleichen. Das ist dieser schicksalhafte Boden. Aber ob er nun trotz der Armut der noch schlimmer dran ist, als er ein bisschen was abgibt von dem Wenigen, das er hat, oder ob er einen Nachbarn ausraubt und so, das ist die Richtung, die er entscheiden kann zu gehen, also indem er doch ein Stück sich vom Boden abhebt und seine Schritte wählt. Also der Boden als Sprungbrett der menschlichen Freiheit. Über Freiheit hat auch Frankl auch ein ganz nettes, das ist eigentlich fast kein Gleichnis, sondern eine Anekdote erzählt. Über auch ein Bild vor Augen bringen kann, nämlich auch wieder dieses, dass wir nicht wirklich frei sind von etwas, sondern frei zu etwas sind, frei zu gestalten, frei angesichts des Schicksals, das da ist, zu wählen. Dafür bringt er eine Geschichte aus dem Krieg, wo er sagt, ein jüdischer Militärarzt und ein aristokratischer Oberst sitzen beide im Schützengraben. Und naja, ziemlich nah die Front, überall Gefechte, und beide hocken da. Und der aristokratische Oberst sagt zu dem jüdischen Militärarzt, sagt er, na, sagt er, jetzt haben sie aber ordentlich Angst. Da sieht man wieder mal die Minderwertigkeit ihrer Rasse und die Überlegenheit unserer Rasse. Ne? Und der Militärarzt sagt, ja, stimmt, ich habe Angst. Aber warum sprechen Sie von Minderwertigkeit oder Überlegenheit? Also, wenn Sie, Herr Oberst, so viel Angst hätten wie ich, dann wären Sie schon längst davongelaufen. Aber ich, obwohl ich so viel Angst habe, ich bleibe hier an der Front hocken, damit ich Verwundeten helfen kann als Arzt. Ich bleibe hier hocken. Und das finde ich ein sehr schönes Gleichnis, auch wieder zu sagen, ja, man kann sehr viel Angst haben, aber ob man wegen der Angst davonläuft oder trotz Angst sich einer Situation stellt, das ist die menschliche Freiheit. Und das ist die Entscheidung, die jemand trifft. Und das macht eigentlich die Überlegenheit aus, nicht die Überlegenheit einer Rasse über eine andere, sondern die Überlegenheit von sich selbst über eine psychische Schwäche, nicht? Die Überlegenheit des Menschen über sich selbst. Und das ist es, worauf es ankommt und nicht ob einer oder andere besser ist. Ja, dann was auch zu diesem spezifisch Humanen zählt, was Frankl immer sehr betont hat, ist die Fähigkeit, eben über sich hinauszuschauen, über den Tellerrand hinauszuschauen, mehr zu sehen als nur sich selbst, sich nicht nur um sich selbst zu drehen, sondern sich zu bekümmern um ein Werk, das man vollenden will oder überhaupt ins Leben rufen will oder sich bekümmern um seine Mitmenschen oder bekümmern um ein Stück Mitwelt und Umwelt, also dass es einem ein Anliegen ist, was rund um einen geschieht und nicht einfach egal ist, was um einen geschieht. Dafür hat er ein sehr schönes Gleichnis, nämlich vom Auge, und sagt er, ja, es ist ja so, das gesunde Auge sieht sich nicht selbst, also außer im Spiegel, nicht? Aber das gesunde Auge sieht gar nichts von sich selbst, es sieht eben die Welt. Und erst wenn das Auge krank ist, zum Beispiel einen grauen Star hat, dann sieht es irgendwelche graue Schleier vor sich, oder einen grünen Star hat, dann sieht es, glaube ich, irgendwelche Regenbogenfarben oder so. Das sind dann Spiegelungen von dem Auge selbst. Also nur das kranke Auge sieht irgendwelche Teile von sich selbst, aber das gesunde Auge sieht nicht sich, sondern sieht die Welt. Und so ist eigentlich der gesunde, seelisch gesunde Mensch sieht auch nicht primär sich selbst, sondern gibt sich hin an eine Aufgabe, kümmert sich um seine Mitwelt und Umwelt und gibt sich sozusagen liebend hin. Und das ist eigentlich das gesunde Element am Menschen. Und da, wo das fehlt, da ist schon irgendeine eine psychisch kranke, neurotische Struktur vorhanden. Und Frankl war auch gar nicht für all diese psychischen Tendenzen, die so um die Selbstverwirklichung, Selbstfindung sich drehen und so. Und man muss sich selbst in sich selbst hineinhorchen und was man da noch eigentlich will und welche Bedürfnisse man hat und wie man sich noch irgendwie verändern möchte und was mit einem selbst eigentlich los ist und so weiter. Und da hat er auch ein Gleichnis, das auch ganz gut ist, nämlich er sagte, wenn ein Astronom durch ein Teleskop hineinschaut in den Weltraum, also mit einem Fernrohr die Gestirne beobachtet, dann kann er, je nachdem wie gut das Fernrohr ist, kann er alle möglichen Sonnen und Planeten und alle möglichen sehen, im Fernrohr sehen, aber nie wird er den Planet Erde sehen, nicht? Also weil er ja selbst auf der Erde steht, kann er im Fernrohr nicht die Erde wieder selbst sehen. Und so, sagte Frankl, ist eigentlich der Mensch auch, er kann, je mehr er sich selbst sucht oder sucht, was mit ihm los ist und wie es ihm geht und was er noch dazu haben möchte und was sonst was und in sich herumwühlt und grabt, desto mehr verliert er sich eigentlich. Und er sagte, die beste Art von Selbstverwirklichung oder Selbstfindung ist, indem man sich selbst vergisst, auf eine gesunde Weise selbst vergisst und sich eben hingibt an das, wofür man eigentlich berufen ist oder gerufen ist und wofür man seine Talente bestens einsetzen könnte und was eigentlich die Aufgabe ist, die man erfüllen könnte bestmöglichst. In dieser Hingabe an die Aufgabe kommt man ganz zu sich selbst, aber indirekt eben. In der Psychotherapie hat man sehr viel mit der Frage von Belastungen und auch Entlastungen und so weiter zu tun. Meistens sind es eben Belastungen, die einem erzählt werden in den Beratungssituationen, irgendwelche Stresssituationen und dergleichen. Und da warnte Frankl davor, dass man all diesen Belastungen, die von Menschen an einen herangetragen werden, dass man denen, wie soll ich sagen, zu viel ursächlichen Charakter zuspricht. Also wenn jemand erzählt, er hat irgendein Trauma erlitten als Kind oder auch vielleicht im Erwachsenenalter und deswegen, wegen diesem Trauma, kommt er jetzt nicht auf die Beine und es geht ihm schlecht und all diese Sachen, muss man vorsichtig sein mit dieser Interpretation. Das ist nicht erwiesen, dass jemand ohne dieses Trauma vielleicht besseres leben würde oder anders leben würde. Also es ist nicht ganz deutlich immer zu sehen. Man führt oft Erklärungen an, aber ob die Erklärungen auch stimmen oder ob es mehr Hypothesen sind, das ist nicht gesagt. Im Übrigen bei jedem Unglück, das irgendwo passiert, werden auch immer sofort Erklärungen herbeigezogen oder Schuldige gesucht und so weiter. Immer ist irgendwer schuld, der irgend früher was falsch gemacht hat oder so. Aber all diese Erklärungen sind meistens, sind Unglücke sehr vernetzt und es ist gar nicht eine Sache, die alles ins Unglück gebracht hat. Und da hat Frankl gewarnt, auch mit einem Gleichnis, und hat gesagt, es ist so, dass ein Riff, das am Boden des Meeres, ein Meeresgrund ist, ein Riff, dass das bei Ebbe sichtbar wird. Wenn also der Wasserspiegel niedrig ist, dann sieht man diese Unebenheit des Meeresbodens. Aber dieses Riff ist nicht die Ursache der Ebbe, ist nicht schuld an der Ebbe, nicht? Sondern bei Ebbe wird es eben sichtbar. Und so ist, sagte Frankl, wenn jemand zum Beispiel in der Gegenwart, also irgendwo sich falsch lebt oder in irgendwo verstrickt hat oder verirrt ist in der Gegenwart und ein bisschen depressiv ist, in der Gegenwart seine Probleme hat, dann sieht er auch seine Vergangenheit sehr negativ und dann führt er seine gegenwärtigen Probleme oft auf Negatives aus der Vergangenheit zurück. Ist aber auch nicht gesagt, so wie das Riff nicht die Ursache der Ebbe ist, ist nicht gesagt, dass die alten Traumata jetzt die Ursache der gegenwärtigen Schwierigkeiten sind. Es können die gegenwärtigen Schwierigkeiten auch sich ganz anders zusammengeballt haben in einem ganz anderen Kontext und man muss mit diesen Interpretationen vorsichtig sein. Im Übrigen sagt er, dass nicht nur Belastungen kritisch sein können für die Entwicklung eines Menschen oder für sein Wohlergehen, es auch umgekehrt können zu viel Entlastung kritisch sein. Also manchmal wächst ein Mensch sogar an Belastungen so, während er in Entlastungsphasen dekompensiert und sich gehen lässt und also oft sagt schon das Gleichnis, das ist auch ein Gleichnis, wenn es dem Esel zu gut geht, geht aufs Eis tanzen, nicht? Das ist ein Gleichnis vom Volksmund und manchmal ist es tatsächlich so, dass Menschen, wenn es ihnen zu gut geht, dann übermütig werden und leichtsinnig oder sich irgendwo gehen lassen und in eine Art Vakuum, in eine Art Sinnvakuum hineinrutschen. Und insbesondere hat Frankl davor gewarnt, wenn man zu schnell in eine Entlastungsphase kommt, also zum Beispiel sehr hektisch gearbeitet hat und das längere Zeit und plötzlich ist dann, also dann hat man Urlaub und dann ist plötzlich, legt man sich am Strand und streckt alle Viere von sich und ja, es tut den Menschen gar nicht gut seelisch. Das ist so, das kommt zu schnell. Dann weiß ein Mensch gar nicht, was er mit dieser Entlastung überhaupt anfangen soll und irgendwie fühlt er sich ganz, ganz verloren plötzlich. Und er hat das verglichen mit dieser sogenannten Caisson-Krankheit. Caisson-Krankheit, das nennt man die Taucherkrankheit. Und zwar ist es so, ein Taucher, der sehr tief hinuntertaucht, muss sich an einen großen Wasserdruck gewöhnen. Also der Körper stellt sich um langsam, dass also die Wassermassen, die ober ihm sind, die drücken ja auf ihn und Kreislauf und so alles stellt sich um auf diesen Druck. Und wenn dann ein Taucher zu schnell hochgezogen wird, zum Beispiel zu schnell auftaucht, dann ist zu schnell die Druckentlastung und dann platzen im Äderchen und so weiter. Das heißt, der Körper kann nicht so schnell auf weniger Druck umstellen und das ist sogar, kann sogar lebensgefährlich sein, diese Caisson-Krankheit, Taucherkrankheit. Und so sagte Frankl, soll man auch, wenn man in einer sehr angespannten Phase gelebt hat aus irgendeinem Grund oder sehr belastet war eine Zeit lang arbeitsmäßig oder auch stressmäßig, soll man möglichst langsam in eine Entlastung hineingehen, also langsam runterschrauben. Also zum Beispiel, wenn man dann nach einer großen Arbeitsphase jetzt Urlaub hat, vielleicht erst noch Wanderungen machen, vielleicht noch eine Bergtour oder so, ein bisschen schwimmen gehen oder Sport machen oder so, oder vielleicht eine Besichtigungstour irgendwo in einer anderen Stadt oder so, ist immer, also immer noch arbeiten, in dem Sinn, dass der Körper noch und auch die Psyche noch beschäftigt ist und dann erst langsam zur Ruhe kommen, das ist bekömmlicher. Und das ist auch ein gutes Gleichnis mit dieser Taucherkrankheit.
Hören wir das Gleichnis, einen Roman schreiben. Wir weisen den Kranken an, sich vorzustellen, sein Lebenslauf wäre ein Roman und er selbst eine entsprechende Hauptfigur. Es läge dann aber ganz in seiner Hand, den Fortgang des Geschehens von sich aus zu lenken, sozusagen zu bestimmen, was im nächsten Kapitel zu folgen hat. Dann wird er statt der scheinbaren Last der Verantwortung, die er scheut und vor der er flüchtet, seine wesenhafte Verantwortlichkeit im Dasein als Freiheit der Entscheidung gegenüber einer Unzahl von Möglichkeiten des Handelns erleben. Noch intensiver können wir schließlich an den persönlichen Einsatz seiner Aktivität appellieren, wenn wir ihn dazu auffordern, sich vorzustellen, er sei an einem Endpunkt seines Lebens angelangt und im Begriff, seine eigene Biografie zu verfassen. Und eben jetzt halte er gerade bei jenem Kapitel, das von der Gegenwart handelt. Und es liege nun wie durch ein Wunder ganz in seiner Hand, Korrekturen vorzunehmen. Er dürfe gerade noch das, was unmittelbar darauf geschehen sollte, ganz frei bestimmen. Auch das Vehikel dieses Gleichnisses wird ihn zwingen, aus dem vollen Gefühl seiner Verantwortlichkeit heraus zu leben und zu handeln. Dazu der Kommentar von Elisabeth Lukas. Die Metapher des Gehens wird noch von der Metapher des Schreibens übertroffen. Darin bildet sich die Interimsspanne zwischen Geburt und Tod als ein Roman ab, der, wie jeder Roman, mit einer ersten Seite beginnt und mit einer letzten endet. Dazwischen liegen die Kapitel unserer einzelnen Lebensabschnitte. Auch hier sind wir nicht die Alleinautoren unserer Biografie, sondern höchstens Co-Autoren, denn das Schicksal mischt munter mit. Ja, man könnte sogar sagen, Es setzt Überschriften über die jeweiligen Kapitel und wir sind die aufsatzschreibenden Schüler, die dann die vorgegebenen Themen richtig abhandeln oder verfehlen. Frankl verwendete diese Metapher mit der Absicht, Patienten zum Bewusstsein ihrer persönlichen Freiheit und Verantwortung zu stimulieren. Zu diesem Zweck bediente er sich der sogenannten Als-Ob-Methode, eines Ausflugs in den Konjunktiv. Die Patienten mögen sich vorstellen, sie seien bereits am Endpunkt ihres Lebens, das heißt auf der letzten Seite ihres Romans angelangt. Doch wie durch ein Wunder dürfen sie in dem Kapitel, das von der Gegenwart handelt, noch nachträglich Korrekturen anbringen. Sie dürfen rückblickend noch einmal ganz frei bestimmen, was darin stehen soll. Es ist ein Gleichnis, das unter die Haut geht. Denn jeder ist sich klar darüber, dass diese Vorstellung niemals realisierbar ist. Kein gelebtes Kapitel unseres Romans kann mehr umgeschrieben werden. Sind wir einmal wirklich auf der letzten Seite angelangt, schließt sich das Buch der Wahrheit über uns endgültig und keine Hand radiert das Geschriebene mehr aus. Umso bedenkenswerter sind demnach die Einträge, die wir jetzt im Kapitel der Gegenwart vornehmen. Was wir heute entscheiden, ist morgen schon unkorrigierbar geworden. Es ist für ewig entschieden.